Mit Verletzungen des Gehirns nach sensorischen Verletzungen, wie zum Beispiel Lärmschäden, haben sich Forschende der Ludwig-Maximilian-Universität in München befasst. Sie haben mit ihrer Arbeit aufgeklärt, wie das Gehirn einen entscheidenden Aspekt des Hörens bewahren kann, wenn es zuvor schädlichen Lärmpegeln ausgesetzt war. Die Fähigkeit nämlich zu erkennen, wann ein Geräusch endet. Die Neurobiologin Conny Kopp-Scheimpflug, Professorin am Biozentrum der Ludwig-Maximilian-Universität und Leiterin der neuen Studie, beschreibt diesen Forschungsgegenstand so, ich zitiere sie: Eine Situation, in der unser Gehör durch Lärm geschädigt wird, tritt heutzutage in lärmbelasteten städtischen Umgebungen immer häufiger auf. Wir wollten deswegen verstehen, wie das Gehirn mit solchen Belastungen umgeht. Zitat Ende. Die Ergebnisse der Studie wurden nun im Fachmagazin The Journal of Physiology publiziert. Die Signale, die das Ende eines Geräusches verzeichnen, entstehen in einer spezialisierten Region des Hirnstamms. Ich zitiere noch einmal: Was jedoch mit diesem System geschieht, nachdem es schädlichen Lärmpegeln ausgesetzt war, ist bislang unklar. Die Forschenden untersuchten, wie die Neuronen in diesem Hirnbereich nach übermäßiger Lärmbelastung reagieren. Und das Ergebnis war, unmittelbar nach einer solchen Belastung verloren die Neuronen in diesem Schaltkreis ihre Fähigkeit, auf Schallunterbrechungen zu reagieren. Dr. Michai Stantschu, einer der Erstautoren der Studie, fasst die Erkenntnisse über die Folgezeit wie folgt zusammen. Ich zitiere ihn. Erstaunlicherweise begann sich das System bereits innerhalb von nur 24 Stunden durch gezielte schaltkreisspezifische Anpassungen zu erholen. Die Neuronen wurden leichter erregbar und erhielten gleichzeitig stärkere Hemmungsimpulse, was sich in einer erhöhten Anzahl und Aktivität hemmender synaptischer Verbindungen widerspiegelte. Zitat Ende. Diese koordinierten Veränderungen konnten die verminderten Impulse aus dem geschädigten Innenohr wirksam kompensieren und ermöglichten die frühzeitige Wiederherstellung der Offset-Reaktionen auf lautere Geräusche, auch wenn die Empfindlichkeit gegenüber leiseren Geräuschen weiterhin vermindert blieb. Die Studie lieferte neue Einblicke in die Widerstandsfähigkeit des auditorischen Systems und könnte letztlich zu Strategien zur Eindämmung der Auswirkungen von Hörschäden in lauten, modernen Umgebungen beitragen. Und mit dieser letztgenannten Meldung sind wir unversehens bei der Resilienzforschung im Hinblick auf das Gehirn angekommen. Wenn man Resilienz, also eine langfristig gute psychische Gesundheit trotz widriger Umstände, fördern will, dann muss man verstehen, wie die Zusammenhänge funktionieren. Dazu sagt Professor Dr. Albrecht Stroh, assoziierter Arbeitsgruppenleiter am Leibniz-Institut für Resilienzforschung und Neurophysiologie an der Universität Münster und Co-Autor der Studie, über die hier zu berichten ist. Ich zitiere ihn: Resilienz wird oft anhand der Verhaltensweisen einer Person beurteilt. Doch letztlich verbergen sich dahinter neurobiologische Prozesse im Gehirn. Und weiter: Über die Zusammenarbeit der Gehirnnetzwerke gibt es nur wenige Erkenntnisse. Zitat Ende. Um die Mechanismen von Resilienz genauer zu untersuchen, erfasste das Forschungsteam zunächst die psychische Verfassung von 103 Probeteilnehmenden und ermittelte ihre belastenden Lebensereignisse der letzten Monate. Aus diesen Daten ließ sich ein individueller Resilienzwert ableiten. Anschließend nahmen die Personen an umfangreichen Versuchen teil, bei denen ihnen emotionale Bilder gezeigt wurden, gefolgt von einem Test zur visuellen Verhaltenskontrolle. Gleichzeitig wurden ihre Gehirnaktivitäten mittels Elektroenzephalographie analysiert. Und das Ergebnis war, resilientere Menschen reagierten schneller und machten weniger Fehler in den Aufgaben. Bei Bei ihnen arbeiteten die Gehirnregionen demnach strukturierter zusammen. Während der EEG-Untersuchung zeigten sie eine stärkere Steuerung durch den Frontallappen des Gehirns, der für Kontrolle und Entscheidungen zuständig ist. Sie hatten eine bessere kognitive Kontrolle über den visuellen Kortex, der für die optische Wahrnehmung verantwortlich ist. Gleichzeitig war die Aktivität im visuellen Kortex des Gehirns weniger zufällig. Um die Zusammenhänge detaillierter untersuchen zu können, wandten die Forschenden noch einen entsprechenden Test mit Mäusen an. Die Ergebnisse deckten sich. Resiliente Mäuse, also gestresste Tiere mit einem normalen Sozialverhalten, wiesen im visuellen Kortex insgesamt weniger spontane, ungeordnete Aktivität auf. Gleichzeitig konnten sie visuelle Reize feiner unterscheiden. Weniger resiliente Tiere zeigten hingegen mehr spontane Aktivität der Nervenzellen. Als besonders interessant hat Albrecht Stroh hervorgehoben, dass die nicht gestressten Tiere in diesem Experiment ähnliche neuronale Aktivitätsmuster wie die gestressten, nicht resilienten Tiere. Bei den resilienten Mäusen führte demnach erst der soziale Stress im Versuch zu aktiven Veränderungen im Gehirn, was ihre Resilienz erhöhte. Die Mausergebnisse legen nahe, dass Stress unter bestimmten Bedingungen kognitiv förderlich sein kann. Welche Bedingungen dafür optimal sind, lässt sich jedoch im Moment noch nicht festlegen. Die Anpassungsfähigkeit des Gehirns drückt sich in seiner Fähigkeit aus, seine Strukturfunktionen und Verbindungen als Reaktion auf Erfahrungen, Verletzungen oder Stress aktiv umzubauen. Fachleute sprechen hierbei von Plastizität. Ich zitiere: Unsere Studie zeigt erstmals, dass die Plastizität der visuellen Schaltkreise des Gehirns ein Mechanismus der Resilienz ist. Anhand von Mäusen konnten wir zudem erstmals nachweisen, dass es sich dabei um aktive, messbare neurobiologische Veränderungen im Gehirn handelt. So fasst Professor Dr. Oliver Tischer, Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der Universitätsmedizin Halle, die Ergebnisse der Studie zusammen.
Ganz schön viel Hirn und ganz schön viel Unwissen in diesem Hirn über sich selber. Übrigens eine interessante Frage, wie man mit unserem Hirn rauskriegen können will, wie das Gehirn funktioniert, also auf sich selber bezogen wird. Lassen wir dieses Rätsel offen. Das ist sowas Ähnliches wie der Friseur auf einer Insel. Und kommen wir zur Musik, die sich mit dem Gehirn beschäftigt. Ich habe, weil das nun ein sehr langer Wortbeitrag war, zwei Titel rausgesucht, die sich mit dem Gehirn beschäftigen. Ein Titel, der heißt Brain Damage und ist von Pink Floyd. Und ein anderer heißt Love on the Brain und ist von Rihanna.
On the grass, the lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room on the hill, and if your head explodes with other bones too, I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. Band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon.
My name. No matter what I do, I'm not. just to get close to you. Could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Must be up on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good and I can't get enough. Must be up on the brain. It keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you and I can't get enough. Must be love on the brain.
Rihanna war das. Rihanna mit dem Song Love on the Brain. Und dass wir unser Hirn lieben sollen, das dürfte keine Frage sein. Obwohl es uns manchmal ja Sachen vorgaukelt, bei denen wir schier verzweifeln mögen. Und sei es auch nur der Traum in der Nacht, über den wir erschreckt aufwachen. Ich hoffe, keinem von euch ist das heute passiert. Mit dieser Überlegung schließe ich das Gehirn. Nicht den Mund, sondern ich rede einfach weiter. Nicht ohne Gehirn, das ist ja klar, aber mit ein bisschen zurückgefahrenem Gehirn in dieser Hitze hier. Wir senden, das hört man ja immer wieder in dieser Sendung von allen möglichen Kolleginnen und Kollegen, aus der Johannesstraße 156. Und diese Johannesstraße, die hat ihren Namen natürlich von dem Namen Johannes, der eine griechische Urform hat und die ihrerseits auf Hebräisches zurückgeht. Der Name setzt sich aus der Kurzform des jüdisch-christlichen Gottesnamens und dem Verb gnädig sein, sich erbarmen zusammen und bedeutet also, der Herr ist gnädig. Und somit ist der Name ein Dankname. Die Johannesstraße ihrerseits hier in Erfurt ist benannt nach der früheren Johanneskirche. Die gibt's nicht mehr so weit, da ist nur übrig geblieben der Johannesturm an der Ecke zur Frankestraße und diese Johanneskirche ist im Jahr 1819 abgerissen worden und die Johanneskirche hatte als Patron Johannes den Täufer. Und der Tag, der Johannistag heute ist im Übrigen, was nicht mehr so übermäßig weit verbreitet bekannt ist, ein Hochfest der katholischen Kirche jedenfalls, nämlich die Geburt Johannes des Täufers am 24. Juni. Dieser Termin steht in enger Verbindung zur zwischen dem 20. und 22. Juni stattfindenden sommerlichen Sonnenwende, wie umgekehrt das Weihnachtsfest Bezug zur Wintersonnenwende am 21. Dezember hat, jedenfalls in der Nordhemisphäre. Die Johannisnacht ist die Nacht auf den Johannistag vom 23. auf den 24. Juni. Und das Ganze hat ihre Bedeutung außerdem gefunden, eben in diesem Johannesfest, das früher, weil es also eben diese Verknüpfung mit den Sonnenwenden hatte, im Winter und im Sommer, umgekehrt ist es auf der Südhalbkugel, wurde dieser Johannistag auch als Sommerweihnacht bezeichnet. Und das war ein großes Fest, das von der katholischen Kirche heute noch, glaube ich, gefeiert wird. Das Datum findet sich auch im Kalender anderer Kirchen. Der Johannistag wird auch vom evangelischen Johanniterorden bzw. seinem Gegenstück, dem römisch-katholischen Malteserorden, gefeiert, die sich auf Johannes den Täufer beziehen. In den Städten gingen die Menschen früher am Vorabend des Johannistages, eben in der Johannisnacht, auf den Friedhof, um die Gräber der Angehörigen mit Sommerblumen und Rosenstöcken zu schmücken. Dass der 24. Juni parallel auch noch seit 2022 der internationale Tag der Frauen in der Diplomatie ist daneben fast schon untergegangen. Ich muss gestehen, ich weiß auch nicht ganz genau, wer auf die Idee kam, die Frauen in der Diplomatie besonders mit einem Tag zu bedenken. Es mag sein, dass viele Frauen besonders ausgleichend und friedensschaffend wirken mögen. Ich weiß das nicht. Soweit also zur Johannesstraße, zum Johannistag und zum Namen Johannes. Ich hatte vorhin eine Parallele gebildet zu dem Friseur auf einer Insel. Die habe ich nicht vollständig aufgeklärt. Das bin ich euch noch schuldig zu tun nachträglich. Das geht zurück auf ein griechisches Rätsel, das ungefähr folgende Form hatte, nämlich auf Kreta gab es einen Barbier, hießen die früher mal, einen Friseur, der, und von dem wurde gesagt, er würde all diejenigen, die sich nicht selber die Haare schneiden, die Haare schneiden. Daraus ergab sich dann die interessante Frage, was ist eigentlich mit ihm selber? Zu welcher Menge gehört er? Und daraus wird schon deutlich, das ist ein mengentheoretisches Problem, auf das ich jetzt aber nicht näher eingehen möchte, sondern ich habe noch einen kleinen Hinweis, den der Kollege Ulrich beigesteuert hat. Am 2. Juli nämlich findet um 18.30 Uhr in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße bei freiem Eintritt ein Jazzkonzert statt. Es spielt Jazz Q. Das ist die, wie Ulrich sagt, durchaus legendär nennbare Band von Martin Krathochwill. Dazu hat er ein 8 Minuten langes Interview mit Christopher Forlini geführt, der das Konzert im Rahmen seiner diesjährigen Konzert- und Gesprächsreihe Jazz hinter dem Eisernen Vorhang organisiert hat. Und dieses Interview hören wir uns jetzt an und anschließend gibt's auch noch eine Musik von Jazz Q, die 3 Minuten 36 lang ist und Erste Berührung heißt.
Ich begrüße im Studio B Christopher Forlini vom Erfurt Jazz Project, weil wir über ein weiteres Konzert reden wollen. Erstmal herzlich willkommen bei Radio Frei.
Ja, hallo, danke schön, Ulrich, wieder für die Einladung.
Und um welches Konzert geht's jetzt? Es ist ja die Jazz-Konzertreihe Jazz hinter dem Eisernen Vorhang.
Genau, das ist jetzt das dritte Konzert in der Reihe. Das heißt, das ist dann damit dann sozusagen das vorläufige Ende von den drei Konzerten jetzt im Sommersemester. Das heißt, das geht dann jetzt weiter im Oktober und November. Aber das Konzert am 2. Juli um 18.30 Uhr in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße ist mit Martin Krathochwill und Jazz Q. Und genau, und das ist dann eine sehr wichtige Band damals, eine Jazz-Fusion-Jazz-Rock-Band. Und die wurde 1964 gegründet. Und diese Band gibt es denn schon sehr lange. Ja, das ist natürlich in wechselnder Besetzung. Martin Krathochwill ist sozusagen
ist
das
Bandleader und,
genau. das ständige sozusagen Mitglied der Band.
Ja.
Und er kommt jetzt für ein wunderschönes Konzert nach Erfurt am 2. Juli.
Und er hat natürlich auch einiges zu erzählen. Wir haben uns vor dem Interview kurz über die Lebenswege und Umstände so ein bisschen unterhalten und es fallen natürlich dann auch Begriffe wie Charta 77 und Jan Patočka, wenn genau. Ich ihn richtig ausgesprochen habe, Václav Havel und so, dieses Umfeld spielt zusammen mit Martin Krathochwill auch eine Rolle und du willst ihn ja auch interviewen dazu.
Genau, genau. Das ist denn im Gegensatz zu zum Beispiel zu Uschi Brüning oder zu Lazo Deci war diese Band oder positionierte sich diese Band tatsächlich irgendwie so als so ein bisschen politischer oder wenigstens vom Umfeld her. Natürlich, ja, jemand wie Lazo hatte ja seine politischen Meinungen zum kommunistischen System und die hatte ja auch geäußert.
Ist richtig.
Deswegen ja. Ist er in Schwierigkeiten geraten, mehrmals, wurde auch mehrmals verhaftet. Aber jemand wie Martin Krathochwill, das war das ganze Umfeld von ihm, war sehr, sehr politisch und sehr stark politisch geprägt. Martin hat Philosophie an der Universität studiert, an der Karls-Universität. Und das war eigentlich ein Schüler von Jan Patočka. Und Patočka war einer der führenden Dissidenten damals in der Tschechoslowakei in den 70er Jahren. Und das war diese Charta 77. Das war er, Václav Havel, waren ganz wichtig damals in dieser Bewegung. Und genau, das waren sozusagen so zwei widerständige Figuren gegen das kommunistische System. Ja, und Martin ist als Schüler von ihm, wurde von ihm sehr beeinflusst, sehr stark beeinflusst.
Im weiteren Umfeld taucht dann auch diese Band The Plastic People of the Universe auf. die eigentlich auch in Anführungsstrichen nur Musik machen wollten, aber volle Pulle dann von der Staatsgewalt gekrallt wurden und, sagen wir mal, dieses Umfeld der politischen Dissidentinnen und Dissidenten willst du dann auch im Gespräch da ein bisschen ausleuchten dann.
Genau. Ich denke, das, was jemand wie Martin ein bisschen gerettet hat, und das hatten wir auch wiederum bei Uschi Brüning oder bei Lazio Deci gesehen, ist, dass sie gesagt haben, Jazzmusik hat in der Regel keine Texte.
Ja, genau.
Das heißt, wir waren natürlich, die begegnet uns natürlich mit Skepsis oder teilweise auch ein bisschen mit Ablehnung, aber sie konnten sozusagen nichts, die Zensur konnten uns nichts anhaben. Die konnten nicht sagen, hier in dem Lied, dass es denn, es geht um ja eine Kritik an dem tschechoslowakischen Staat oder an dem kommunistischen System. Es gab keine Texte und daher konnten sie, sage ich mal so, ihre Musik auch spielen. Obwohl sie denn natürlich sich ganz klar positioniert haben, konnten sie ihre Musik denn frei spielen. Sie wurden ja weitgehend auch in Ruhe gelassen.
Ja.
Genau. Und das werden wir jetzt sozusagen im Gespräch mit Martin ausloten. So, solche Fragen wie zum Beispiel, hat er seine Musik tatsächlich als wirklich als politische Musik verstanden? Oder war das Spielen von Jazzmusik für ihn ein politischer Akt? Und vor allem natürlich Jazzmusik mit diesem Bezug auf Amerika. Ja, das heißt, er hat im Gegensatz zum Beispiel zu Lazio, der wirklich ganz klar mit Bebop und Hardbop amerikanische Vorbilder genommen hat. Mit Jazz Q gab es natürlich auch bestimmte amerikanische Vorbilder, Vorbilder wie Blood, Sweat and Tears oder wie Chicago oder ganz andere Vorbilder gab es zu dem Zeitpunkt aus den USA. Aber trotzdem, das war jetzt nichts, was man wirklich so ganz konkret wirklich so hervorgekehrt hat. Wir verstehen unsere Musik politisch, es ist ein politischer Akt, jetzt Jazzmusik zu spielen. Aber wie hat er seine eigene Musik verstanden? Und das ist natürlich genau das, was wir herausfinden wollen. Natürlich auch, was ist diese Verbindung zwischen Musikspielen und Musikmarken und diese Philosophie, die er dann bei Jan Patočka gelernt hat. Und auch diese Überschneidungen zwischen Philosophie und Jazzmusik. Martin hat dann, es gab ja die gesammelten Werke von Patočka, die wurden ja herausgegeben. Und als Schüler von Patočka hat er sehr viele seiner Vorlesungen mitgeschrieben. Und aus diesen Vorlesungsmitschriften konnte man die originellen Vorlesungen von Patočka rekonstruieren. Er beschrieb denn seine Vorlesungen als philosophischen Jazz. Er hat immer die Jazzmusiker mit, seine Jazzmusikerfreunde mit in die Vorlesung genommen, gesagt, ja, guck mal, das ist denn so, wie er redet, wie er so seine Vorlesungen aufbaut, was für Spannungsbogen er hat, was für so diese, wie heißt das, so Tension and Release.
Das ist so.
Ja, okay, ja. Das ist so also für Spannung und dann Entspannung. Und dann
Auflösung der
genau,
Spannung.
Dann sehr, sehr, er sagte, das ist sehr viel mit Jazz zu tun.
Mhm.
Genau, und das ist genau das, was ihn auch fasziniert. Und wir wollen natürlich auch darüber sprechen, ja, nicht nur Inhalt, sondern auch Form.
Ja. Dieser Abend wird dann also zwei Teile umfassen: das Gespräch mit Martin und dann. Der Hauptteil wird sein Quartett Jazz Q, das
genau.
Dann spielt, ja.
Genau, wie immer bei allen anderen Konzerten gibt es dann zwei Sets, 45 Minuten, 50 Minuten pro Set mit einer kleinen Pause und natürlich, wenn das Publikum sich das wünscht, eine Zugabe. Und da gibt es dann vor dem ersten Set und vor dem zweiten Set vielleicht so drei, vier Fragen.
Okay.
Genau.
Ja, genau, so sieht es aus. Der Eintritt ist frei. Ich wiederhole nochmal, am Donnerstag, den 2. Juli um 18.30 Uhr in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße spielt Jazz Q.
Genau, und ich denke, das ist wirklich ein super toller Ort für Jazz Q. Das ist dann das ehemalige Stasi-Gefängnis und dann in dem Innenhof und dann hat man natürlich auch Stasi-Gefängnis. Ja, das ist dann ein Symbol der kommunistischen Staatsmacht, dieser repressiven Staatsmacht. Und dann hat man natürlich an dem Tag, man sozusagen nimmt den Ort und wir machen einen Jazzkonzert mit einer dissidentischen Band oder mit einer Band, die sich dann auch politisch, inwieweit sich diese Band wirklich politisch gesehen hat, politisch wirklich aktiv war, das werden wir auch mal
herausfinden.
Aber ich denke, das passt wirklich sehr gut zu Martin, zu seiner Musik, zu seiner Politik und genau.
Alles klar, gut. Vielen Dank, Christopher. Und ich werde dann noch eine Musik raussuchen, wahrscheinlich aus einem der zurückliegenden Jahrzehnte. Ich muss mal sehen, ich werde sicherlich was Schönes finden von Jazz Q. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim Konzert.
Ja, danke schön, Ulrich.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, Ulrich, für diesen wunderschönen Hinweis auf das Konzert am 2. Juli in der Gedenkstätte Andreasstraße. Kostenloser Eintritt, wie gesagt, und es fängt an um 18.30 Uhr. Jazz ist eine Musik, bei der ich immer so ein bisschen den Eindruck hatte, ich bin kein besonders bewanderter Jazzhörer. Aber es ist eine Musik, bei der ich immer den Eindruck hatte, das ist vielleicht in erster Linie was für Intellektuelle. Ich bin nicht deswegen kein Jazzkenner, weil ich mich nicht zu den Intellektuellen rechne. Aber zurück zu dieser Vorstellung, Jazz ist etwas für Intellektuelle, und ich fand mich dann aber in Frage gestellt und habe mich gefragt, ist das auch wieder nur ein Vorurteil von dir selber, dass das so ist? Denn ich habe einen Titel gefunden von Berlioz, der heißt Jazz is for ordinary people, Jazz ist für die einfachen Leute. Den hören wir uns mal ganz kurz an.
Jazz was for ordinary people. Jazz is ordinary people. the music of the young. Every time young people invent music, everybody hates it.
Jazz is for ordinary people, war das. Ich nehme meine Einschätzung, dass Jazz in erster Linie etwas für Intellektuelle sei, zurück und sage, Jazz ist für alle. Und in allen Bevölkerungsgruppen finden sich Jazz-Liebhaber und Jazz-Kenner. Davon hat mich dieser Song nun überzeugt. Und solche Vorurteile, die sind nicht selten in Verbindung gebracht mit ein wenig Dummheit. Aber das ist vielleicht auch falsch. Wer sich mit diesem Thema beschäftigen will, der hat heute am 24. Juni um 19 Uhr im Kunsthaus Erfurt die Möglichkeit. Denn der Philosophische Salon beschäftigt sich mit dem Thema über Dummheit. Wer ist eigentlich, stellt sich die Frage, ein dummer Mensch? Natürlich immer die anderen. Im Märchen ist der jüngste Bruder der Dummling, doch der angeblich Untaugliche löst als einziger die Aufgabe. Hilfsbereitschaft und mutig handelt er intuitiv richtig. Seine scheinbar lebenstüchtigen und klügeren Brüder scheitern und stehen am Ende als die Dummen da. Sie überschätzen ihre Fähigkeiten, unterschätzen die Gefahr. Auch die Philosophie hat einiges zur Dummheit zu sagen. Mit Intellekt hat sie weniger zu tun als mit menschlichen Eigenschaften, die nicht angeboren, sondern erworben werden. In Gemeinschaften kann Dummheit sogar gefährlich werden. Wir laden zum Gespräch ein über ein durchaus heikles Thema. Im Kunsthaus Erfurt. Heute am 24. um 19 Uhr. Und wenn ihr diese Sendung aus welchen Gründen auch immer nach 19 Uhr hört, dann kommt ihr einfach zu spät für diesen Veranstaltungshinweis. Aber es gibt natürlich auch noch andere Veranstaltungen in Erfurt. Zum Beispiel gibt's morgen zu einem ähnlich schwierigen Thema eine Lesung in der Buchhandlung Peterknecht. Da liest der Kollege, kann ich sagen, Bernhard Schlink aus seinem neuesten Buch, das den Titel trägt, Gerechtigkeit. Und diese Veranstaltung, wenn ich es gleich finde, findet statt um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Peterknecht. Bernhard Schlink hört man immer gerne Und das Thema Gerechtigkeit ist vielleicht nicht nur ein Thema von Juristerei, die Bernhard Schlink studiert hat, sondern eben in erster Linie ein Thema der Philosophie, also weit über die Juristerei hinausgehend. Und Gerechtigkeit ist ähnlich komplex wie die Frage mit dem Hirn und mit der Dummheit. Und wir haben heute ein außerordentlich intelligentes, anspruchsvolles Programm. Und in diesem Programm wird auch mal wieder hingewiesen auf Geburtstage. Die Sendung geht zum Ende hin. Und heute vor, jetzt muss ich rechnen, 1942 ist er geboren, also vor 84 Jahren ist Arthur Brown geboren, ein britischer Rocksänger. Und von dem habe ich einen Titel rausgesucht, seinen bekanntesten, glaube ich, der über eine mehrere Oktaven umfassende Stimme verfügt und sein nach damaliger Band benanntes Debütalbum The Crazy World of Arthur Brown war ein Überraschungserfolg. Der Singletitel aus diesem Album, der den meisten Erfolg gehabt hat, war dieser hier.
I am the god of hellfire and I bring you
fire.
Dieser 24. Juni ist, was Rockstars anlangt, ohnehin offenbar ein außerordentlich produktiver Tag gewesen. Denn zwei Jahre nach Arthur Brown im Jahre 1944 sind gleich zwei richtig bekannte Rockmusiker geboren am 24.06., nämlich Jeff Beck, der über die Yardbirds Berühmtheit erlangt hat und später eine eigene Band, die Jeff Beck Group, gegründet hat. Und zu diesem Musiker sagte der Rolling Stone in mehreren Listen mal, er sei der fünftgrößte Gitarrist aller Zeiten. Das können wir uns natürlich nicht entgehen lassen und deswegen ein Titel von Jeff Beck, I Ain't Superstitious. Musik, die da Jeff Beck mitgemacht hat. Bevor ich mir zum Schluss der Sendung noch andere Musiker anhöre oder für euch abspiele, die heute Geburtstag gehabt hätten oder haben, so jetzt ist es glaube ich richtig, einer, der mit Musik, jedenfalls soweit mir bekannt ist, nicht so ganz doll viel zu tun hat, aber der, und deswegen nenne ich ihn heute, mit einer ganz aktuellen Thematik ganz viel zu tun hatte. 1911 nämlich ist Georg Heubeck geboren, ein deutscher Versicherungsmathematiker und der Begründer der Heubeck-Richttafeln. Diese Richttafeln dienen als geeignete biometrische Rechnungsgrundlage in der betrieblichen Altersversorgung und müssen den Besonderheiten der betrieblichen Altersversorgung, den spezifischen Mitarbeiterbeständen und den Strukturen dieser Mitarbeiterbestände, den unterschiedlichen, oft recht komplexen Versorgungsregelungen und den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen in der betrieblichen Altersversorgung Rechnung tragen. Es handelt sich um Tabellen auf versicherungsmathematischer und biometrischer Grundlage, aus denen unter anderem die berufs- und geschlechtsspezifischen Lebenserwartungen zum Zwecke der Bildung der Pensionsrückstellungen bei Unternehmen, Pensionskassen und Pensionsfonds hervorgehen. Wegen der Lebenserwartung, der berufsständischen Besonderheiten und der Abhängigkeiten der Lebenserwartung vom Geburtsjahr sind es ziemlich komplexe Tabellen. Diese Richttafeln sind bis heute weiterentwickelt und verfeinert worden von Klaus Heubeck, ich glaube es war der Sohn von Georg Heubeck, allgemein anerkannte Rechnungsgrundlagen der deutschen betrieblichen Altersversorgung. Und IA wurde beauftragt für die groß angelegte Rentenreform 1957. Vom Bundesfinanzminister Fritz Schäffer wurde er beauftragt mit der Prüfung der Berechnungsgrundlagen des Bundesarbeitsministers Anton Storch. Nach Heubecks versicherungsmathematischen Berechnungen würde die geplante Rentenreform schon in den ersten Jahren einige Milliarden Mark mehr kosten, als die Regierungsvorlage vorsehe. Darüber hinaus würde sie in vielen Fällen keinen sozialpolitischen Effekt haben. Heubeck errechnete, dass 1,4 Millionen Rentner überhaupt keinen Nutzen von der Reform hätten und nur durch die sogenannte Besitzstandsklausel des Reformentwurfs vor einer Verschlechterung bewahrt blieben. Heubeck bestätigte, dass der versicherungsmathematische Teil des Rentengesetzes offenbar unrichtig sei und viel zu optimistischen Schätzungen zugrunde liege. Als Ursache der Fehlkalkulation ermittelte Heubeck, dass die Berechnungen des Arbeitsministeriums zu sehr von den gegenwärtigen Verhältnissen, also in den 50er Jahren, ausgegangen seien. Sie seien statistisch angelegt, ohne die wahrscheinliche Entwicklung zu berücksichtigen. Heubeck kam in seinem Gutachten zu der Schlussfolgerung, dass in der vorgesehenen Form die Rentenpläne zum Scheitern verurteilt seien. Daraufhin wurde die Reform zwar realistischer gestaltet, doch nicht so, wie es nach Heubecks Berechnungen hätte sein müssen. Die in seinem Gutachten aufgezeigten Langzeitprobleme haben sich übrigens, jedenfalls sagt der Artikel in Wikipedia, das später bestätigt. Man sieht, die Themen sind immer wieder ganz ähnliche, nur die Zeiten ändern sich, in denen sie ausdiskutiert werden. Und auch hier wieder steht ein Finanzminister vielleicht gegen einen Arbeitsminister, in diesem Fall jetzt aktuell eine Arbeitsministerin. Interessant, wie diese Diskussion weitergeht. Das war also Georg Heubeck, 1911 geboren. Und einer der Grundleger der mathematischen Betrachtung von Versorgungsleistungen. Es gibt noch viele andere Berühmte, die heute Geburtstag gehabt hätten, zum Beispiel Claude Chabrol, der französische Filmregisseur, der praktisch der wichtigste Regisseur oder einer der wichtigsten Regisseure der Nouvelle Vague, der neuen Welle war. Und er hat insbesondere durch seine sozialkritischen Filme über die französische Bourgeoisie damals Aufsehen erregt. Ich komme zurück zu den Musikern. Chris Wood ist gleichzeitig geboren mit Jeff Beck, von dem wir gerade schon etwas gehört haben. Er spielte Querflöte und Saxophon, gelegentlich auch Keyboards und war der Mitautor und ein Mitglied der Band Traffic. Schließlich dann noch Mick Fleetwood, kein Wunder, dass uns der Name bekannt vorkommt, denn er war einer der Mitbegründer der Band Fleetwood Mac. Und von Fleetwood Mac habe ich jetzt einen Song noch rausgesucht, wenn ich den finde. Den habe ich hier gar nicht, aber dann nehmen wir den nächsten. 1949, am 24. Juni, ist geboren John Ilsley. Der Name ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Die Band, die er mitbegründet hat und bei der er bis zu deren Auflösung mitgespielt hat, war aber Dire Straits. Und Dire Straits, das hören wir uns wenigstens noch an, Single-Handed Sailor. Mit diesem einhändigen Sailor verabschiedet sich Reino bei euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen interessiert, was ich in die Sendung gepackt habe. Ich hoffe, ihr hattet Vergnügen dabei. Die Musik hat euch ein bisschen gefallen oder auch ein bisschen mehr gefallen. Sie war ja mit einer großen Bandbreite verschiedener Stile bestückt. Und Reino also verabschiedet sich bei euch, wünscht euch wie immer, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und verfolgt diese Sendung weiter. Morgen macht Christine die Sendung und jetzt im Anschluss hört ihr noch Wiederholungen von Universal von 11 bis 12, Gestern Tag von 12 bis 1 und Spoonful von 1 bis 3. Die Wiederholung dieser Sendung hier läuft in unserem Programm um 18 Uhr. Ihr könnt aber natürlich auch im Internet dieses alles nachhören. Ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss, euer Reino.